Krisen, Krisen, Krisen. Das ist ja ein Wort, was wir ja eigentlich so wenig wie möglich hören möchten, aber trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass wir uns mit einer sogenannten Krise beschäftigen müssen. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir auch nicht wenige in der letzten Zeit gehabt. Wir haben politische Krisen, wir haben wirtschaftliche Krisen. Dann gab es noch eine Pandemie irgendwo dazwischen. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man seine ganzen Krisen überhaupt noch einordnen soll in seinem Tagesgeschäft. Und genau da wollen wir uns heute mal genauer darauf fokussieren. Und zwar nicht unbedingt konkret, wie gehen wir mit einer Krise um, sondern eine wichtige Sache ist natürlich, wie kommunizieren wir über Krisen? Denn es gibt ja auch sehr individuelle Krisen im Sinne von Unfällen oder Vorfällen, die vielleicht auch in unseren Freizeitattraktionen passieren können. Und damit herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in Operations, HR und Guest Experience und bin heute natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern ich habe einen tollen Mitmoderator hier in dieser Folge, der uns das Thema mitgebracht hat. Und dafür gehen wir mal ans andere Ende, ganz tief in den Süden, nämlich nach Rust, denn dort sitzt in einem, ich muss sagen, also Glenn, du hast definitiv den schönsten Hintergrund hier im schönsten Podcast-Studio, das man sich vorstellen kann, Glenn Homburg aus dem Europapark. Hi Glenn.
Ja, hallo Stefan.
Glenn, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Was genau machst du im Europapark?
Ja, also danke für die Fragen und auf jeden Fall danke, dass ich hier dabei sein darf. Also ich bin Glenn Homburg. Wie du schon mal hören kannst, bin ich tatsächlich kein Deutscher, sondern Niederländer. Und ich bin hier im Europapark als Senior Social Media Manager tätig. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz darauf, dass wir mittlerweile ein Team von etwa 14 bis 15 Leute haben. Und innerhalb dieses Teams bin ich hauptsächlich zuständig für alles. Und das sage ich immer so gerne, was irgendwie mit Essen, Trinken oder Schlafen zu tun hat. Also alle Hotels und alle Restaurants bei uns im Park, genau. Vor allem Adrenalin, das ist mein Hauptprojekt, meine Hauptbeschäftigung wirklich, unser neues Fine-Dining-Erlebnis. Und ja, also auch in diesem Job, ne, kommt man natürlich sehr schnell mit Krisenkommunikation in Berührung. Das ist auch ein Thema, das ich innerhalb von vom Ressort Communications von der VDFU Akademie ein bisschen auf mich genommen habe. Und das hat zu den heutigen Podcast-Folge geleitet.
Das ist auch sehr gut und ich glaube auch, man sagt ja immer so schön, there is no glory in prevention, aber vorbereitet sein ist ja trotzdem dann immer noch die beste Tatwaffe, ne? Wenn man gut vorbereitet ist, kommt man auch vielleicht mit einem blauen Auge davon. Was war deine persönliche Intention zu sagen, lass uns heute mal über Krisenkommunikation sprechen?
Also das Thema, man hört es öfters, aber es ist einfach extrem wichtiger, wenn nicht schon wichtiger als zuvor. Und wenn man das Wort Krise hört, dann denkt man an unterschiedliche Sachen. Denk an irgendwelche kleinen oder großen Unfälle, bis hin zu in der Tat, ne, wie du es aber schon erwähnt hast, die Covid-Pandemie, die nur die wenigsten unter uns wahrscheinlich sehen kommen hat. Und das sind alles Sachen, ja, wie vielfältig Krisen sein kann. Trotzdem glaube ich, daran kann man sich so gut wie möglich auf solche Sachen vorbereiten. Nicht nur von der Krisenmanagement-Perspektive, sondern auch spezifisch von der Krisenkommunikationsperspektive. Und der Sprecher, den ich heute mitgenommen habe, der hat auf der VDFU Connects, also der frühere Wintertreffer, die wir letztens in Berlin hatten, einen unglaublich tollen Vortrag gegeben. Eigentlich so wirklich so ein bisschen eine Einleitung in Krisenkommunikation. Und diese Präsentation, die ist so unglaublich gut angekommen damals und hat eigentlich wirklich nur so ein bisschen am Oberflach gekratzt, dass ich gedacht habe, ja, das macht doch auf jeden Fall Sinn, diese Podcast-Folge, die wir haben, damit zu füllen.
Super, dann stell uns doch mal unseren Gast heute vor.
Ich habe den Markus Schlichemeier dabei. Er leitet den Bereich Risiko- und Krisenkommunikation von Wilde & Partner Communication. Und damit sage ich Hallo Markus.
Hi Markus.
Hallo Stefan, hallo Glenn. Grüße noch weiter südlich aus München und herzlichen Dank für die Einladung. Dann erzähle ich mal noch kurz auch etwas über mich. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und Glenn hat es ja schon gesagt, wir hatten so unseren ersten öffentlichen VDFU-Auftritt auf der Connex. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Mitglieder der VDFU seit Jahren bei uns als Kunden, die wir im Bereich Risiko- und Krisenkommunikation beraten. Und ja, und das wollen wir jetzt ein bisschen intensivieren, die Zusammenarbeit. Und deswegen freue ich mich auch heute beim Podcast dabei zu sein und ein bisschen was zu erzählen, was man in der Krisenkommunikation alles falsch machen kann und was man richtig machen sollte.
Genau, weil, also das erinnere ich mich tatsächlich auch von deinem Vortrag damals, also ein Zitat von dir da war, in der Krise kann man nie alles richtig machen, aber vieles falsch. Und vielleicht ist es interessant, so mal kurz im Thema reinzusteigen, weil natürlich waren nicht jede, die uns vielleicht heute zuhören, da. Magst du mir vielleicht mal kurz einen Überblick geben, warum, lass mal sagen, warum dieses Thema die Leute jucken soll? Was ist so wichtig an Krisenkommunikation und worauf kommt es im Basic Terms hin?
Als Kommunikationsberatung sage ich immer, Kommunikation ist wichtig und ist alles. Und gerade natürlich in der Krise, wie du schon sagst, man kann nicht alles richtig machen, aber sehr viel falsch. Und es ist wichtig, richtig zu kommunizieren, damit die Krisenkommunikation eben nicht zur Kommunikationskrise wird. Und ich nehme da auch immer sehr gern das Beispiel der Titanic. Die Erbauer haben auch gedacht, die Titanic sei unsinkbar. Und die Geschichte hat uns etwas anderes gelehrt. Und am Ende kann jede Organisation, egal wie groß, wie klein, egal aus welcher Branche, kann verschuldet oder auch unverschuldet von der Krise getroffen sein, in jeglicher Form, an jedem Ort. Und wie unsere Erfahrung zeigt, auch zu jeder Zeit. Also die Krise wartet nicht auf 9-to-5, sondern die kommt abends, die kommt am Wochenende, an Weihnachten oder an Pfingsten oder an den Feiertagen, Ferientagen, wenn auch die Freizeitparks voll sind. Und deswegen ist auch schon wichtig, neben dem Krisenmanagement eben auch die Kommunikation optimal darauf abzustimmen, damit unser oberstes Ziel ist ja sozusagen, Reputationsschäden zu vermeiden für das Unternehmen. Und das ist egal, ob wir jetzt mit Medien sprechen, mit der Öffentlichkeit, mit der Social Media Community oder auch mit den eigenen Mitarbeitenden. Also daher Krisenkommunikation ist sehr, sehr wichtig. Und never waste a good crisis. Ich habe auch ein schlaues Zitat. Und deswegen Ziel ist ja auch, aus einer Krise gestärkt rauszukommen. Also dass man schaut, wo muss man vielleicht Strukturen oder Kommunikationsrichtlinien anpassen nach der Krise. Die Krise kann auch sein als Chance für zukunftsorientierte Veränderungen. Und deswegen wollen wir auch so ein bisschen immer Angst nehmen von der Krise und unsere Kunden und Mandanten möglichst optimal darauf vorbereiten und dann auch zu unterstützen, wenn die Krise eintritt.
Ich denke, viel von was du da sagst über diese Angst oder Berührungsangst, das Unsichere. Ich gehe mal davon aus, viel davon stammt auch von der Tatsache, dass du in einer solchen Situation ja viele unterschiedliche Betroffenen hast. Du hast die tatsächliche Betroffene und dann noch Leute, die irgendwie, sei es Mitarbeiter oder in einer anderen Art und Weise damit betroffen sind.
Genau, die müssen alle abgeholt werden. Und oft sind es ja auch die kleinen Krisen, das ist so unsere Erfahrung. Wir müssen jetzt nicht vom großen Absturz sprechen, aber auch die kleinen Krisen, ist unsere Erfahrung, entscheidet oft die Medien und die Öffentlichkeit, was zur Krise gemacht wird und was nicht. Thema Sommerloch oder eben auch, wenn man falsch kommuniziert, macht man vielleicht aus einer Mücke einen Elefanten unbewusst und hätte die Krise so vielleicht vermeiden können.
Hast du da tatsächlich in der Vergangenheit ein paar Krisen gehabt oder generell merkst du bei Kunden, dass du sagst, das ist jetzt etwas, daran denkt niemand?
Ich darf das ja schon seit 20 Jahren machen. Also Wilde und Partner Communications gibt es seit über 30 Jahren. Und seit über 30 Jahren machen wir auch Krisen- und Reputationskommunikation für alle Arten von Unternehmen und vom DAX-Unternehmen bis zum öffentlichen Sektor. Und sicher, und wir schreiben auch Krisenhandbücher. Das ist, wie ich zu dem Thema kam. Ich habe bei uns die ganzen Luftverkehr, also ich habe bei uns die ganzen Airlines betreut und habe für eine Fluggesellschaft mit an einem Krisenhandbuch geschrieben und wo ja verschiedenste Fälle auch abgebildet werden und wir haben das trainiert bei dem Kunden und haben gesagt, wir üben jetzt hier oder trainieren den Fall, der nie eintritt. Und ein paar Wochen später kam es dann zu einem großen Flugzeugabsturz. Das war so auch für mich so ein Wendepunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen den Bereich können den Bereich noch weiter ausbauen. Und also da habe ich zwei Flugzeugabstürze in meiner Karriere haben dürfen. Aber auch, was jetzt immer verstärkt kommt, wir haben aktuell 5 Kunden gehabt, die Cyberattacken, Ransomware-Angriffen ausgesetzt waren. Das hätte man vor ein paar Jahren vielleicht auch noch nicht so gedacht. Fake-Bewertungen, Naturkatastrophen, immer auch wieder kritische Arbeitsbedingungen, sexuelle Belästigung, das sind Themen, die kommen natürlich immer häufiger jetzt auch zum Vorschein.
Das stimmt auf jeden Fall. Bevor wir quasi in das Thema tiefer reintauchen, würde mich noch in dem Sinne interessieren, weil du hast ja gesagt, du arbeitest ja grundsätzlich schon 20 Jahre da und sogar etwas länger in dem Bereich. Ich gehe mal stark davon aus, du bist, als du noch junger Markus warst, bist du nicht aufgestanden und hast du gedacht, ich werde Berater in Krisenkommunikation. Wie ist so ganz kurz gefasst deine Reise dahin gegangen? Ach,
danke für die schöne Frage. Also ich bin ein Touristiker, ich habe Reiseverkehrskaufmann gelernt, habe bei Thomas Cook meine Ausbildung gemacht und eigentlich wollte ich unbedingt im Bereich Tour Operator bleiben und habe dann Tourismusmanagement studiert und in meinem Studium hatte ich ein Seminar, das nannte sich Reisejournalismus damals, ist schon eine Weile her. Und da hat unser Firmengründer einen Vortrag gehalten über Krisenkommunikation. Und das fand ich so spannend, dass ich danach hin bin, habe mir die Visitenkarte geben lassen und habe als Praktikant angefangen. Und dann kam ich relativ schnell in die Luftfahrt rein. Und gerade die Airlines sind natürlich per se auch immer in einem gewissen Krisen oder Risiko ausgesetzt. Auf der anderen Seite sind sie bestens vorbereitet mit Handbüchern, mit Krisenübungen, Simulationen etc. Und das hat mich total gepackt und fasziniert. Und mittlerweile haben wir ein Team von knapp 20 Kolleginnen und Kollegen, die mit mir das Krisenteam machen. Und wenn wir sozusagen bei einem unserer Kunden oder Ad-Hoc-Mandate eine Krise kommt, ich hatte am Wochenende 2 kleinere Einsätze, dann berate ich mit meinem Team sozusagen all unsere Kunden oder die es werden wollen. Und finde ich super spannend, weil man weiß nie, wie der Tag anfängt und wann er endet.
Apropos Beginn. Also du hattest da in deiner Präsentation da auf der Connex, hattest du ein Slide und genau diese Slide bzw. diese Folie werden wir heute ein bisschen tiefer miteinander explorieren. Was hast du heute für uns mitgebracht?
Genau, ich würde gerne mit euch über die 7 Fehler sprechen, die 7 Kommunikationsfehler, die man in der Krise vermeiden sollte. Das Ranking ist an sich beliebig, also da gibt es jetzt keine, der erste Punkt ist wichtiger als der zweite, am Ende sind die 7 alle wichtig. Also der erste Fehler, den man machen kann in der Krisenkommunikation, ist Schweigen. Also Vogel-Strauß-Taktik, Kopf in Sand stecken und hoffen, die Presseanfrage kommt nicht oder der Journalist vergisst nachzufragen oder die Krise zieht an mir vorbei oder auf Social Media moderiert sich das alles ab, ist nicht die richtige Taktik, sondern wir müssen proaktiv, dialogorientiert kommunizieren, weil Schweigen oder eine Infoblockade wird oft auch als Schuldeingeständnis gesehen. Nährt Gerüchte und Spekulationen und die Medien werden am Ende berichten und wir verlieren so ein bisschen die Kommunikations- und Deutungshoheit. Also versorgen wir doch die Medien proaktiv mit unseren Informationen. Und viele Kunden sagen immer, ach, ich lieber nicht. Und wir sagen immer, die Medien sind in der Krise gar nicht unsere Feinde, aber auch nicht immer unsere Freunde. Und sie werden in jedem Fall berichten. Also füttern wir sie sozusagen, versorgen wir sie mit Informationen, mit bestätigten Informationen. Und je nach Fall kann ja auch mal sein, dass Behörden involviert sind, die von sich aus Polizei oder andere politische Körperschaften kommunizieren. Das heißt, wenn wir einfach schweigen, verlieren wir wirklich diese sogenannte Deutungshoheit, die einfach sehr, sehr wichtig ist. Und was ich immer nicht mag, wenn ich das irgendwo lese, meistens liest man das bei Nichtkunden von uns, das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht äußern oder Person XY war für die Bild nicht erreichbar. Oder dann wird es immer so ein bisschen spekulativ, wie es aus dem näheren Umfeld oder aus einem vertrauten Kreise heißt oder laut aus dem unmittelbaren Umfeld stammende Quellen. Das ist alles so unseriös und wir sollten als Unternehmen wirklich gucken, dass wir die Informationsquelle sind. Also Schweigen ist nie gut beraten. Ich habe auch ein Beispiel für Schweigen. Wir hatten eine Investigativrecherche der Zeit. Die haben recherchiert zum Thema Machtmissbrauch in der Sternegastronomie und haben insgesamt 4 Sterneköche mit einem Fragenkatalog konfrontiert. Einer davon war das Restaurant, beziehungsweise das Hotel dazu, Kunde von uns. Und wir haben dann sozusagen die Kommunikation übernommen, haben auch beraten, haben auch an den Antworten natürlich unterstützt und sind am Ende, sage ich mal, mit einem blauen Auge auch davon gekommen, weil 2 von denen haben absolut überhaupt nicht reagiert. Und das stand natürlich entsprechend auch drin. Und das ist das, was auch beim Leser hängen bleibt. Er sagt, okay, hat er was zu verheimlichen? Warum hat er nicht geantwortet? Warum hat er die Anfragen ignoriert? Also daher, wie gesagt, Schweigen ist nicht gut.
Stimme ich auf jeden Fall zu. Und da, es gibt ja, gehe ich mal davon aus, es wird ja einen bestimmten Grund geben, warum ein gewisser Unternehmer oder lassen wir mal sagen, den Spokesperson oder irgendwie Vertreter von diesem Unternehmen nichts kommunizieren will, beziehungsweise schweigen will. Was liegt da in deiner Erfahrung meistens dran zu Gründe? Ist das Angst, irgendwelche eine Arroganz oder und was machst du meistens, um bei diesen Leuten Awareness zu kreieren, dass das absolut ein No-Go ist, Schweigen?
Also wenn ich kenne den Fall nicht, dass jemand absolut schweigen möchte. Ich würde dann als erstes sagen, der ist schlecht beraten von seiner Agentur oder von seinem Pressesprecher. Und es gibt ja, man kann ja auch Wordings und Statements rausgeben, die etwas sagen, ohne dass man wirklich etwas sagt. Also daher zu ignorieren und gar nichts zu sagen, halte ich für nicht gut und kann es auch nicht nachvollziehen.
Und aber in der Regel kriegst du es dann hin, die Leute schon davon zu überzeugen, dass das etwas sage, in dem Sinne Sinn macht.
Genau.
Du hast ja in was du gesagt hast du mal das Wort Deutungshoheit gesagt. Also für mich als Nicht-Deutsche war das schon auf jeden Fall ein Wort, das ich mal kurz googeln musste. Aber vielleicht kannst du auch von der professionellen Ebene etwas tiefer reintauchen. Was heißt das genau und worin liegt der Vorteil genau, diese Deutungshoheit, um darüber zu verfügen, beziehungsweise immer darüber zu verfügen.
Was wir halt wirklich haben, wenn wir als Unternehmen betroffen sind von einer Krise und die Medien sich an uns wenden, weil sie von uns sozusagen wissen wollen, was passiert ist, haben wir die Chance und die haben wir auch nur am Anfang auch zu erklären, was ist die Sachlage, was ist die Faktenlage, das meine ich mit Deutungshoheit. Also wirklich zu sagen, das ist der aktuelle Kenntnisstand, das sind die Untersuchungen, das sind unsere Maßnahmen, die wir ergreifen, also dass wir auch wirklich die Krise ernst nehmen, wir eventuell auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass die Medien sich an uns wenden, wenn sie wissen wollen, was ist der aktuelle Stand, dass sie zu uns kommen, wenn es Updates gibt und dass sie eben nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, anfangen zu spekulieren oder andere Quellen. Am Ende wird es immer jemand geben, der lautstark oder anonym zu irgendwas eine Meinung hat und dann verliert sich oft die Deutungshoheit, weil sie einfach nicht mehr von uns als Unternehmen kommt, sondern wir dann getrieben werden von Gerüchten, Spekulationen. Die eine Headline greift auf die andere auf und ist das ganz schwierig, da wieder gegenzusteuern.
Und vielleicht um eure Rolle nochmal als Agentur so ein bisschen zu verdeutlichen, du hast das ja gerade schon so in einem Satz ganz locker gesagt, an euch wenden. Das heißt also, ihr als Kommunikationsagentur steht dann eigentlich zwischen den Medien und dem Kunden in dem Falle und fangt dann die Sachen ab, damit die Faktenlage sondieren können? Oder wie genau ist eure Mission dann an der Stelle?
Also unsere oberste Mission ist natürlich Reputationsmanagement für den Kunden und den Kunden unterstützen in der Krise. Wie wir in Erscheinung treten, ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben ungefähr 100 Kunden aktuell, für die wir sozusagen die externe Pressestelle sind, mal die ausgelagerte Pressestelle, mal die zusätzliche PR-Agentur. Das heißt, wir kommunizieren auch in den guten Zeiten oder mit guten Nachrichten für die Unternehmen. Das heißt, der Journalist kriegt jetzt nicht einfach eine Agentur vorgesetzt, weil es ein bisschen ungemütlich wird. Wir beraten auch sehr viel als White Label. Das heißt, die Kommunikation übernimmt weiterhin das Unternehmen, gerade bei Ad-Hoc-Mandanten, die uns vielleicht noch nicht so, mit denen wir nicht so lange zusammenarbeiten, die jetzt auf uns aufmerksam geworden sind, weil wir in dem Bereich einfach seit über 30 Jahren Expertise gesammelt haben, können wir auch anbieten, dass wir das als White Label machen. Also wir schreiben, wir beraten im Hintergrund, aber die Kommunikation läuft weiterhin zwischen dem Unternehmen. Wir haben aber auch Konstrukte, wo wir zum Beispiel eine Pressehotline betreuen, uns dann auch mit dem Kundennamen melden und man jetzt nicht auf den ersten Blick erfährt oder erkennt, dass da jetzt eine Agentur aus München sitzt und nicht die Pressestelle aus Hamburg. Und je weniger das auffällt, desto besser ist der Job, den wir machen. Und das haben wir einige Kundenmandate, wo wir sozusagen wirklich im Namen des Unternehmens sprechen. Und gerade wenn wir jetzt wieder auf ein bisschen auf die Freizeit- und Tourismusbranche kommen, die ist ja sehr stark geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja oft gar nicht das Setup haben, die Infrastruktur für eine Krisenkommunikation. Und für diese Kunden übernehmen wir teilweise auch wirklich das Pressesprechermandat in der Krise.
Das finde ich nämlich halt so super interessant, auch zu erwähnen, dass quasi die eigenen Schulter gerade in so einer Krisensituation, egal welcher Art jetzt, dann auch entlastet werden durch so eine Agentur, durch so eine Unterstützung, wie ihr sie dann anbietet. Aber ich habe euch jetzt bei den Punkten rausgebracht und ich finde schon, dass bei dem ersten
eine sehr gute Frage.
So viele Themen haben, wo wir noch tiefer drauf eingehen könnten. Aber jetzt haben wir ja den ersten Fehler ja schon quasi vermieden. Wir sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die sagen, sei nix, das sitzen wir aus. Auch so ein schöner deutscher Satz, den man häufig hört, das sitzen wir erstmal aus und gucken, was passiert. Was wären noch Fehler, die man vermeiden sollte?
Genau, kommen wir zum Fehler 2, zu schnell. Wir sagen immer, also grundsätzlich die Erfolgsfaktoren in der Krisenkommunikation, und das wird sich dann am Ende auch zeigen, wenn wir alle 7 Fehler durchgemacht haben. Also die Erfolgsfaktoren sind immer Empathie, Glaubwürdigkeit, Transparenz und Schnelligkeit. Weil wir haben am Anfang einer Krise, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen, immer so eine unklare Faktenlage. Wir haben noch nicht alle Informationen bestätigt oder verfügbar. Auf der anderen Seite haben wir von außen ein ganz großes Informationsvakuum, das jetzt auf den Social-Media-Kanälen ist oder Presseanrufe oder Mitarbeiter, die wissen wollen, was ist da passiert. Und dann neigt man dazu, sich vielleicht treiben zu lassen. Und deswegen ist die Zeit in der Krise immer die kritische Komponente, aber wir sollten nicht zu schnell kommunizieren. Ich will damit sagen, Schnelligkeit geht immer vor Vollständigkeit. Also selbst wenn ich noch nicht alles habe, kann ich das schon kommunizieren, was ich weiß, aber niemals vor Sorgfalt. Heißt, nur bestätigte Informationen rausgeben, immer entlang der Faktenlage kommunizieren. Wenn ich eine gewisse Anzahl, zum Beispiel der Opfer oder der Verletzten, noch nicht weiß, dann kommuniziere ich die am Anfang auch noch nicht. Wenn ich einen Sachverhalt am Anfang noch nicht 100% rückbestätigt habe, weil die eigenen internen Untersuchungen noch anlaufen, dann lasse ich mich auch nicht treiben vom Druck von außen, sondern ich sage einfach, unsere internen Untersuchungen laufen derzeit noch an. Wir bitten um Verständnis. Sobald wir gesicherte Fakten uns vorliegen, informieren wir sie unverzüglich. Also sprich, zu schnell rausschießen, weil man vielleicht von außen sich den Druck von außen spürt, schnell zu kommunizieren, ist nicht gut. Da habe ich auch ein Beispiel mal gehabt. Das war ein Flugzeugabsturz einer ausländischen Fluggesellschaft, ist schon ein bisschen lange her. Da spielen natürlich auch politische Motive eine große Rolle. Da hat der CEO der Fluggesellschaft damals schon gesagt, hey, ein Wunder, alle haben überlebt. Und der Transportminister hat zu einem Pressestatement eingeladen und hat Tote und Verletzte beklagt. Und das ist natürlich nicht gut. Also definitiv ein Schnellschuss. Auf der anderen Seite zu langsam ist auch nicht gut, also ne, die Extremen, weil die Erfahrung zeigt, in der Krise sind die ersten 48 Stunden immer entscheidend für die Meinungsbildung und die Sicherung, Glenn, der Deutungshoheit. Das heißt, die ersten 48 Stunden sind wirklich wichtig, für die Unternehmen zu kommunizieren nach der Krise. Deswegen sofort reagieren, proaktiv reagieren, weil so können wir auch versuchen zu kontrollieren, wie die mediale Darstellung ist. Und wir haben so, das sind jetzt nicht unsere Benchmarks, aber die Benchmarks sozusagen der Branche, dass man sozusagen so ein reaktives Haltestatement in der Schublade hat. Das kann man dann unmittelbar bei der ersten Anfrage rausziehen. Da sagt man was, ohne wirklich was zu sagen oder was zu wissen. Erstes offizielles Unternehmensstatement so nach 30 bis 60 Minuten, je nach Krisenumfang natürlich und Ernsthaftigkeit. Die erste Pressemeldung so nach 60 bis 180 Minuten. Und Geschäftsführerstatement bei einer großen Krise sicherlich am Ende des Tag 1 oder innerhalb des ersten Tages. Und natürlich ganz wichtig, Social Media zeitgleich kommunizieren. Also die Wordings und die Statements, die wir auf Social Media oder auf der Website kommunizieren, sollten zeitgleich passieren mit der externen Kommunikation an die Medien.
Definitiv. Und jetzt wir haben jetzt Fehler 1, Schweige, Fehler 2, zu schnell und jetzt auch hast du Fehler 3, zu langsam angesprochen. Das sind ja 3, lass mal sagen, Fehler oder Themen, die unmittelbar miteinander verbunden sind. Und da würde mich vor allem interessieren, was für Tipps hast du, um da den genauen Balance zu treffen quasi? Weil, und ich denke vor allem auch in Situationen, wo dann die Behörden tatsächlich dazukommen, dann kann es sehr schnell sein, dass eine solche Timeline, die man als Unternehmen vor Augen hat, ganz schnell irgendwie komplett anders aussieht. Und wo man dann sich vielleicht gut tun will und, wie du sagst, aufpassen will, nicht zu schnell zu reagieren, beziehungsweise noch die richtigen Informationen zu holen, beziehungsweise rückbestätigt zu bekommen. Kann es aber auch schnell passieren, dass man in dem Sinne dann wahrgenommen wird als ein Unternehmer, das zu langsam kommuniziert oder vielleicht sogar schweigen will. Wie kriegst du das irgendwie jongliert, diese Timing?
Also eine Blaupause gibt es natürlich nicht. Das ist krisensituativ abhängig, wie viele Player sind dabei, wann passiert die Krise, wie ist das mediale Interesse. Grundsätzlich sagen wir immer, Ruhe bewahren und gut vorbereitet sein. Das klingt jetzt so banal, aber gerade wir selber haben auch bei unseren 100 Kunden vor ein paar Jahren mal eine Analyse gemacht, wie viel sind denn gut vorbereitet auf das Thema Krise. Das kann ein Leitfaden sein, ein Handbuch, interne Trainings, vielleicht alle 2 Jahre mal eine Krisenübung. Und da waren auch über 40% der Kunden hatten da gar nichts vorbereitet. Das ist natürlich für uns als Agentur eine gute Opportunität, unsere Kompetenz auch anzubieten. Aber ich würde sagen, die Vorbereitung gibt einem eine gewisse Sicherheit im Krisenhandling. Also wir haben auch Checklisten in den Handbüchern drin. Sowas sind die 10 wichtigsten Sofortmaßnahmen. Und man hat Wordings vorbereitet, weil man hat, wie gesagt, am Anfang der Krise überhaupt keine Zeit. Und alles, was schon vorbereitet ist und einem so ein bisschen ein gutes Gefühl gibt, das Team stellt sich zusammen, der Krisenstab stellt sich zusammen. Und dann sich einfach nicht treiben lassen. Also wie gesagt, immer sorgfältig entlang der Faktenlage kommunizieren. Und wenn ich noch Fakten nicht habe, dann gibt es halt ein Haltestatement, das sagt, wir sind derzeit noch damit mit Hochdruck beschäftigt, alle Informationen zu sammeln. Wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst. Die Sicherheit ist unser oberstes Gut. Das sind ja immer so dieselben Schlüsselbotschaften, die da auch mitspielen. Und sich eben nicht treiben lassen, nur weil es vielleicht andere sagen. Und wenn Behörden an Bord sind, die natürlich eine ganz anderes Interesse haben, oft zu kommunizieren oder auch eine ganz andere Autorität, da ist es halt wichtig, den Kontakt mit denen zu suchen. Wir haben wirklich manche Kunden, die haben nicht mal von ihrem Bürgermeister oder der örtlichen Polizei, Feuerwehr, Pressestelle eine Kontaktadresse. Das kommt dann auch in die Handbücher rein. Und dann erfährt man zumindest, ist eine Pressekonferenz geplant. Kann man, sollte man, will man überhaupt als Unternehmen damit drauf sein? Kann man vielleicht mit einem Statement in der Pressemitteilung vertreten sein? Also da auf jeden Fall auch den Schulterschluss suchen. Und ja, wie gesagt, sich nicht treiben lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Du hast ja jetzt mehrmals das reaktive Haltestatement erwähnt. Und da würde mich wundern, wie geht man als Unternehmen vor, also worauf gibt es bei so einem Statement zu achten, wenn man so etwas vorbereiten möchte? Und vielleicht auch, inwiefern ändert sich das, wenn tatsächlich mal Behörden dazukommen? Ich gehe mal davon aus, wenn es eine Krise ist, wo nicht unbedingt Behörden dazukommen müssen, dann kann man grundsätzlich als Unternehmen seine Kommunikation so gestalten, wie man möchte. Aber sobald Behörden dazukommen, dann gelten die Abläufe etwas anders. Was für Tipps oder was für Erfahrungen nimmst du damit?
Also grundsätzlich ist ja die Funktion des Haltestatements, dass man schnell reagieren kann auf unmittelbare Presseanfragen oder Anfragen von Stakeholdern, dass man da vorbereitet ist. Und sagen wir mal jetzt in der Alltagskrise oder in den kleinen Zwischenfällen ist natürlich unser Ziel mit dem Haltestatement auch zu spiegeln, dass das vielleicht kein so großes Pressethema ist. Also wir versuchen alle möglichen Presseanfragen, die kommen, in diesem Statement zu berücksichtigen und idealerweise natürlich eine Dramaturgie rauszunehmen aus dem Fall, weil wir eben schon mit Fakten Sachen entkräften können. Gerade bei mir im Luftfahrtbereich schreibt die Bild sehr gerne von Notlandung. Dabei war es jetzt rein technisch und flugbetrieblich gar keine Notlandung. Und das ist das Spektrum ja sehr groß. Aber klar, es gibt natürlich die Klicks bei Notlandung und Panik an Bord. Und ähnlich ist es ja auch im Freizeitpark, wenn irgendwo ein Riesenrad stehen bleibt oder sich schneller dreht, als es sollte. Und unser Ziel ist natürlich oder unser Wunsch, dass mit dem Statement alle möglichen Zusatzfragen abgegolten sind und man zum Tagesgeschäft übergehen kann oder man bei einer großen Krise sich eben diese Zeit verschafft, zu sagen, hier, wir wollen eben nicht sagen, kein Kommentar und halten die Hand vor die Kamera, wie man es früher in so Filmen immer gesehen hat, sondern wir wollen proaktiv und dialogorientiert kommunizieren. Das ist halt die aktuelle Faktenlage, die wir haben. Und mit den Behörden, also ich meine, bei einem Vorfall mit Passagieren etc., würde jetzt die Fluggesellschaft zum Beispiel keine weiteren Details sagen zu den Opfern, also Nationalitäten oder Geschlecht oder woher die kommen. Das ist Sache der Behörden. Aber wir können natürlich schon kommunizieren oder bestätigen, dass wir bedauern, dass es Tote oder Verletzte zu beklagen gibt, ohne weiter darauf einzugehen. Und am Ende ist es ja auch immer der Privatsphäre der Mitarbeitenden oder Privatsphäre der Gäste, der Passagiere, der Besucher, der Parkbesucher, auch da sich nicht treiben lassen. Wenn die Medien sagen, hey, ich habe gehört, es ist ein vierjähriges Kind, das ist natürlich immer genau das, die Bilder, die Medien gerne haben wollen. Auch da braucht man sich nicht treiben lassen. Das ist meine Erfahrung.
Das ist ja gerade gesagt, weder zu schnell noch zu langsam und nichts zu sagen. Und jetzt kommt so eine richtige Boomer-Frage. Meinst du, das hat sich mit den sozialen Medien verändert in den letzten Jahren? Und diese Frage meine ich vollkommen ernst, weil wir haben ja gesehen, gerade durch die Pandemie auch, dass viele, und da spreche ich jetzt mal direkt in unsere Branche rein, auch wirklich klar kommuniziert haben und sehr zeitig kommuniziert haben. Viele aber auch diese Kanäle einfach gar nicht genutzt haben. Und man saß da und denkt sich, ja, was macht ihr jetzt so? Was passiert bei euch?
Definitiv. Und ich habe da ein ganz, ganz schönes Beispiel, als ich damals noch zu Uni-Zeiten eben den Vortrag gehört habe zum Thema Krisenkommunikation, hat unser Agenturgründer damals gesagt, sie hatten in den 90er Jahren ein Charter-Flugzeugabsturz in Zentralafrika, weit vor Internet, weit vor Social Media. Und da wusste man hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 1, 2 Stunden Zeit, um eine Kommunikationsstrategie sich zu überlegen, bevor die ersten Presseanfragen kommen. Diesen Zeitpuffer, den hast du schon lange nicht mehr. Im Alltag ist es tatsächlich so, ich kriege schon Anrufe von der Bild-Zeitung, hey, ich habe gehört, bei eurem Kunden XY ist das und das passiert, könnt ihr das bestätigen? Und dann die Information habe ich intern noch nicht mal bekommen, weil im Flieger gibt es Internet, jeder hat eine Handykamera dabei, es gibt überall WLAN. Die Schwelle sozusagen zu filmen, zu kommentieren, die Bürgerjournalisten sozusagen es ins Netz zu stellen, die ist sehr, sehr gering. Und wir kämpfen da tatsächlich also gegen die Zeit. Und Krisenkommunikation ist immer eine unmittelbare Reaktionskommunikation. Also wir haben, deswegen hilft es ja auch, vorbereitet zu sein, Handbücher zu haben, Wording schon vorbereitet zu haben, zu wissen, wer ruft wen an, wer ist für was zuständig. All das sind kleine Sachen, aber die dann in der Summe doch viel Zeit einem schenken, die man braucht in der Krisenkommunikation. Definitiv hat sich geändert.
Es ist, wie du sagst, ne, dieses Informationsloch wird extrem schnell durch Social Media gefüllt. Absolut.
Wir hatten auch kürzlich den Fall, da war ein Influencer betroffen, den man jetzt in Deutschland gar nicht so kennt, aber in den USA eine große Nummer ist mit 12 Millionen Fans und es hatte dann ganz schnell eine Dynamik. Und da merkst du schon auch die nicht die Macht, aber die Dynamik und die Geschwindigkeit des Internets. Aber ist ja gut, auf der anderen Seite können wir genauso kommunizieren auf unseren Social Media Kanälen und können kommentieren, können einordnen, können Statements. Deswegen meinte ich auch, dass es wichtig ist, dass bei dem Zeitbenchmark auch die Social Media Kanäle immer gleich bearbeitet werden, wie die klassische Presseaussendung. Viele Journalisten gehen auch auf X, um sich zu informieren. Bei einem Bahnstreik oder bei einem Flugstreik wartet man jetzt nicht auf die Pressemitteilung, da geht man gleich auf die bekannten Social Media Kanäle und das ist ja auch für uns als Unternehmen eine große Chance.
Tauchen wir mal tiefer rein, ne? Oder, Markus? Was ist Fehler 4?
Fehler 4. Ich habe ja schon gesagt, Empathie ist einer der Erfolgsfaktoren und deswegen ist natürlich keine Empathie ein großer Fehler. Was meine ich mit Empathie? Wenn wir kommunizieren, und das ist jetzt egal, ob ich das jetzt in einem Statement mache, in einer Pressemitteilung, in einem Interview, auf einer Pressekonferenz, in einer Videobotschaft, ist ganz, ganz wichtig, dass wir Fakten nicht herunterspielen. keine verharmlosende Wortwahl. Ich sage immer, wenn die Firma brennt, dann ist es ein Brand, dann ist es keine Rauchentwicklung. Also die Krise auch beim Namen nennen, ab einer gewissen Größe oder Dramaturgie. Keine verharmlosende Wortwahl. Wenn es Opfer gibt, Verletzte gibt, dann immer Mitgefühl zeigen mit den Angehörigen, mit den Freunden, Genesungswünsche schicken. Was auch ein No-Go ist, ist zumindest öffentlich und unmittelbar keine Schuldzuweisungen. Also ich weiß nicht, jetzt in der Freizeitbranche, der Freizeitpark macht dem Fahrgeschäfthersteller den Vorwurf oder umgekehrt. Oder beim Flugzeugabsturz sagt die Airline, es lag am Flugzeughersteller, der sagt, es lag am Triebwerkshersteller. Also damit ist niemand geholfen in der Kommunikation. Wenn es angebracht ist, sich auch entschuldigen. Ich weiß, die Entschuldigungskultur ist nicht immer so weit verbreitet. Und oft sagen auch Anwälte, nee, wir entschuldigen uns jetzt nicht im Wording, weil entschuldigen ist gleich so eine Art Schuldeingeständnis. Also das muss man natürlich auch immer juristisch abwägen. Aber dass man sagt, wenn Kunden irgendwo liegen geblieben sind, stehen geblieben sind oder 3 Stunden im Riesenrad hängen bleiben, da kann man sich schon auch entschuldigen bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten etc. Also muss man immer natürlich situativ dann auch im Wording anpassen. Und ganz, ganz wichtig ist halt, wie wir schon gesagt haben, immer entlang der Faktenlage kommunizieren, Gerüchte, Spekulationen nicht kommentieren. Und da gibt es auch so klassische Schlüsselbotschaften. Und wenn ihr mal ein paar Unternehmensstatements auch gelesen habt oder Pressemitteilungen, es sind immer, letztendlich ist es dieselbe Tonalität. Wir arbeiten unter Hochdruck an einer schnellen, vollumfänglichen Klärung. Wir reagieren unverzüglich und mit den geeigneten Maßnahmen. Die Sicherheit, das Wohlergehen unserer Gäste, unserer Mitarbeitenden hat immer oberste Priorität. Wir kooperieren vollumfänglich mit den untersuchenden Behörden. Wir werden die Öffentlichkeit fortlaufend informieren. Wir sind selbst als Unternehmen oder auch als CEO vom Ereignis betroffen. Wir fühlen mit den Betroffenen und Angehörigen. Und wie schon gesagt, wir bedauern, entschuldigen uns die Unannehmlichkeiten. Also das sind so klassische Textbausteine, wie man Empathie eben rüberbringt. Und das wird auch gefragt. Passt jetzt vielleicht nicht ganz als Beispiel, aber am Wochenende hat sich ja auch ein Comedian nochmal entschuldigt für ein paar Äußerungen. Und das Wording wurde jetzt in der Community nicht so als glaubwürdig oder empathisch genug teilweise eingestuft. Und deswegen ist das ganz wichtig, weil die Öffentlichkeit, die achtet auch drauf, auf die Zwischentöne in den Wordings und in den Statements.
Ja, finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil es gab ja, vor kurzem gab es ja auch eine lass mal sagen, PR-Krise rund um einem Influencer. Ich habe da auch das Gefühl, man kann dann teilweise gefühlt tun, was man möchte oder so gut meinen, wie man möchte. Irgendwie hat man da das ganze Vertrauen verloren an einem solchen Punkt. Wie kriegt man das gegebenenfalls gedreht?
Es ist natürlich immer schwierig, weil wenn, gerade jetzt bei dem Fall, wenn du dir die öffentlichen Kommentare anschaust, und das ist ja ein Vorteil von Social Media, dass die alle öffentlich sind, den einen ist es nicht empathisch genug, den anderen geht es nicht weit genug, andere sagen, ey, das ist jetzt, warum sich für alles entschuldigen? Also es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage gerade und wird uns auch noch viel beschäftigen, jetzt nicht unbedingt nur in der großen Krise, sondern auch in den kleinen Krisen, in den Alltagskrisen. Ich glaube, die Empathie muss so ein bisschen glaubwürdig auch sein vom Unternehmen her. Also woher kommt das Unternehmen? Was sind die Unternehmenswerte? Gibt es gewisse Themen, für die das Unternehmen einsteht? Das muss einfach glaubwürdig auch in den Wordings wiedergekehrt werden. Und ich glaube, die Öffentlichkeit und die Medien merken schon, auch wenn das jetzt das Unternehmen, nur weil es eine Krise auf dem Hof steht, anfangen, das und das Thema oder den Wert zu verteidigen. Also das ist schon, ich meine, Krisenkommunikation ist ja auch, oder Reputationskommunikation ist ja auch ein langfristige Mission, Entschuldigung. Und auch in Friedenszeiten mit unseren Botschaften stellen wir ja schon die Weichen, wenn es mal ein bisschen kritischer wird, dass die Medien, die Öffentlichkeit uns vertrauen, dass sie, dass wir transparent sind und dass wir glaubwürdig rüberkommen.
Ich finde diesen Fall, den ihr gerade gesprochen habt, auch persönlich ganz interessant, weil mich das ja auch so ein bisschen popkulturell tatsächlich sehr interessiert und hier ja schon auch eine gewisse Vorgeschichte existiert. Das heißt also, da ist man in dieser Entschuldigungskultur schon in so einem Art regelmäßigen Duktus angekommen. Man entschuldigt sich einfach blind für die Dinge, die man eigentlich sagt, mit voller Absicht oder allegedly, wie man im Englischen sagen würde, mutmaßlich. Ist das auch eine neue Art von Krise, dass man sagt, wir haben diese Klassiker wie halt alles, was mit Schaden an Mensch oder Objekt zu tun hat, Menschenschäden im Sinne von Unfällen oder technisches Versagen. Und jetzt haben wir aber noch diese neue Komponente soziale Krisen oder eine Imagekrise, dass man bedingt durch ein simples Fehlverhalten, was es hier an der Stelle ja ist, dann plötzlich viral geht und eine Reichweite bekommt, die man, ich sag mal, jetzt hier bei uns im Ruhrgebiet an der Eckkneipe wahrscheinlich nie die Tür verlassen würde.
Ja, ist spannend und es ist ein Riesenmarkt, sag ich jetzt mal, als aus Agentursicht, und das wird auch nicht weniger in der Zukunft, weil die Sensibilität und die, sagen wir mal, die Aufschrei innerhalb der Communities, die werden immer lauter und schneller. Und schwierig wird es natürlich, wenn die Entschuldigung fast schon so ein bisschen inflationär dann verwendet wird. Ich habe da jetzt auch nicht die, auch bei dem konkreten Fall, auch nicht die Blaupause und die Empfehlung. Das ist auch immer die Diskussion, was darf Comedy, was darf Satire. Da bin ich jetzt nicht der Experte. Aber es muss einfach in sich glaubwürdig sein, sowohl als Person als auch Unternehmen. Und es gibt ja unterschiedlichste Dinge, wie man dann sozusagen Verantwortung übernimmt und Reue zeigt, mit Taten, mit Handlungen, mit Dialogen, die man sucht. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Thema für uns Kommunikatoren nach der Krise. Ne, die Krise hat ja so die Phase, es bahnt sich was an, dann die akute Krise, wo wir beschäftigt sind mit Sofortmaßnahmen, aber dann danach gilt es ja, die Reputation wieder aufzubauen. Und da können Hintergrundgespräche, Dialogforen oder was auch immer eben gute Tools sein, um sozusagen wieder Vertrauen und Glaubwürdigkeit herzustellen für ein Unternehmen oder für eine Person.
Und was ich auch interessant fand an was du gesagt hattest, ist, irgendwo hattest du kurz Gerüchte und Spekulationen erwähnt. Jetzt, ne, also Stefan, du hast es auch angesprochen, in einer Zeit von Social Media, vor allem mit Kanälen wie zum Beispiel TikTok, X, mittlerweile auch Threads, ne, wo man extrem schnell etwas aufgreifen kann und wie du sagst, auch extrem schnell eine gewisse Reichweite mit einem Thema bekommen kann. Da passieren auch sehr häufig Fehlinformationen. Ne? Und es scheint so zu sein, als ob irgendwie auf TikTok, ne, sobald man einen gewissen Kommentar oder was irgendwie aussieht als eine Suchfrage von TikTok gehighlight wird und solche Fehlinformationen dann eigentlich sogar noch gepusht werden. Wie kann man da durchaus mit umgehen? Weil ich weiß nicht, inwiefern dann überhaupt nichts damit tun oder das Tod ignorieren quasi es nicht schlimmer macht.
Ja, auch da muss man situativ natürlich einfach schauen, wie ist die Dynamik auf dem jeweiligen Kanal? Haben wir vielleicht eine Chance, dass im Idealfall moderiert sich die Community selber ab? Und du hast dann 1-2 Advokaten sozusagen aus der Community, die dann sagt, hey, hör mal zu, das stimmt so nicht oder das sind die Fakten. Das ist natürlich ein Glücksfall und idealerweise ebbt das dann auch ab. Ansonsten als Unternehmen eben einfach auch diese Kanäle bespielen mit dem Statement. Vielleicht muss man es für Social Media vielleicht noch ein bisschen einfacher machen oder kürzer machen als jetzt für eine Pressemitteilung. Und dann die Kolleginnen und Kollegen, die eben Social Media betreuen, das Community Manage machen, sensibilisieren, dass sie flaggen. Wir haben zum Beispiel auch ein paar Kunden, die sagen, wir hatten so 2-3 Social-Media-Krisen, die dann gesagt haben, hey bitte, wir haben keinen 24-7-Dienst, könnt ihr am Wochenende und ab 18 Uhr das machen? Und dann haben wir ein 24-Stunden-Team, die dann sozusagen das Community-Management machen, um eben schnell zu reagieren. Gibt es eben einen Influencer, der unglaublich hohe Reichweite hat und der querschießt, kann man den irgendwie wieder einfangen? Und als ultimatives Mittel kann man immer noch auch die Kommentarfunktion deaktivieren. Oder man sagt, hör zu, die Diskussion jetzt widerspricht unserer Netiquette. Und wir haben euch 3-mal dran erinnert. Und für die nächsten, weiß nicht, bis auf Weiteres, bitten wir um Verständnis, stellen wir die Kommentarfunktion ab, weil manche Unternehmen von der Manpower her gar nicht sonst dem Herr werden können. Ist sicherlich nicht die charmanteste Lösung, aber aus meiner Sicht ein vernünftiges, ultimatives Mittel, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen.
Und wir haben ja jetzt in diese 4 Fehler bis jetzt, haben wir tendenziell gesprochen über Social Media, Presse, also alles, was irgendwie nicht unternehmenseigen ist in dem Sinne. was ja eigentlich genau Fehler 5 einleitet, oder?
Danke für die Brücke, Glenn. Genau, extern zuerst. Also auch in der Krisenkommunikation gilt der altbekannte Grundsatz, intern vor extern und direkt Betroffene vor allen anderen. Also wir müssen vermeiden, dass dass Mitarbeitende durch den Flurfunk oder vom Nachbarn am Zaun oder aus der Zeitung erfahren oder aus Social Media, dass mein Unternehmen in einer gewissen Krise verwickelt ist oder, keine Ahnung, Standorte werden geschlossen oder unser CEO ist verhaftet oder was auch immer. Also intern vor extern. Also das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Grundsätze. Und selbst wenn du intern nicht alle Mitarbeitenden sofort informierst, sollte das der Grundsatz sein. Erst wenn intern alle Kanäle bespielt sind, dann entsprechend an die Medien, an die Öffentlichkeit oder auf Social Media gehen. Wie gesagt, die Mitarbeitenden sollten als Erste und möglichst persönlich natürlich direkt von der Geschäftsführung informiert werden, weil sonst ist das Vertrauen in den Arbeitgeber verletzt und das können wir uns in der Krise auch nicht erlauben. Weil oft jetzt bei Werksschließungen hast du ja das Szenario, da stehen die Medien dann vorm Eingang und sprechen dann mit den wütenden Mitarbeitenden, wie sie es jetzt finden, dass das Werk geschlossen wird oder was auch immer. Und die sind natürlich dann sofort auf 180 und sehr auskunftsfreudig. Und damit gewinnt man am Ende auch nichts. Und die Mitarbeitenden sind, wie wir alle heute, auch unglaublich stark vernetzt und schnell vernetzt. WhatsApp-Gruppen, Teams-Gruppen, Social-Media-Kanäle oder halt immer noch der klassische alte Flurfunk. Und deswegen intern vor extern. Also wir haben öfters auch Fälle, wo wir Standortschließungen oder Einstellungen von Geschäftsbetrieben kommunizieren. Da gibt es dann wirklich vorab ein Townhall-Meeting, dass alle zusammenkommen, ob das jetzt digital ist oder physisch, der Geschäftsführer sozusagen die Lage schildert und erst dann geht die Pressemeldung raus. Und das muss man natürlich gut vorbereiten, dass im Vorfeld nichts liegt. Also Fehler 5, extern zuerst.
Wenn du redest über interne Betroffene, dann gehe ich mal davon aus, meinst du damit dann auch die, also wirkliche Betroffene, lass mal sagen, wenn es tatsächlich Opfer oder Todesfälle zu bereuen gibt, ist das dann auch etwas, wo ihr als Agentur unterstützt beziehungsweise vielleicht sogar übernimmt?
Das ist dann tatsächlich Behördenaufgabe, also informieren einen Angehörigen über den Tod eines Angehörigen oder Familienmitglieds oder Freundes, das ist nicht Aufgabe des Unternehmens und auch nicht Aufgabe dann unserer Agentur. Wenn das jetzt eigene Mitarbeitende sind, ist das vielleicht anders, aber Gäste etc., das würden die Behörden übernehmen, die da auch geschult sind und den richtigen Ton da finden und die richtige Herangehensweise. Aber vor allem ist halt auch wichtig bei intern, wenn wir gerade die Krisenhandbücher machen, wir denken, jeder Mitarbeiter hat einen Laptop vor sich oder ein Handy und ist über WhatsApp erreichbar. Aber es gibt ganz, ganz viele Branchen und auch sicherlich in der Freizeitindustrie, wo es ganz viele Mitarbeitende gibt, die praktisch arbeiten, die gar keinen Rechner vor sich haben, vielleicht auch gar keine E-Mail-Adresse oder die nur ganz unregelmäßig lesen. Und da ist es auch wichtig, dass wir andere Kommunikationskanäle berücksichtigen. Das kann das klassische Mitarbeiterboard sein, das schwarze Brett, wo man einen Aushang macht oder man einen Bildschirm in der Kantine oder das Intranet. Also wichtig ist, dass wir zumindest versuchen, alle Mitarbeitenden zu informieren und abzuholen.
Fehler 6. Du wolltest es schon ansprechen.
Genau. Mitarbeitende sind ganz wichtig und genauso wichtig ist der Chef, weil Krisenkommunikation ist immer Chefsache, sowohl für die interne Kommunikation als auch die externe Kommunikation. Erstmal ist der Chef sozusagen der Kopf der Firma und das ist ein ganz klares Signal an die Öffentlichkeit, wenn der Chef spricht oder zu Wort kommt, dass der Vorfall auch wirklich zur Chefsache erklärt wurde. Man nimmt sich dem Thema an, man ist gegebenenfalls auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, man arbeitet unter Hochdruck an der Lösung des Sachverhalts oder an der Lösung des Problems oder an die Informationen zu bekommen. Und die starken Schlüsselbotschaften eben auch stärken die Glaubwürdigkeit und das Vertrauens, wenn da der Chef spricht. Und gerade wenn wir jetzt von Krisen sprechen, wo Personen zu Schaden gekommen sind, es vielleicht Tote oder Schwerverletzte zu beklagen gibt, ist das auch eine Frage des Respekts und auch wieder die angesprochene Empathie, dass die oberste Chefetage persönlich in Erscheinung tritt. Da muss man auch in der Krise gucken, ist der Chef greifbar? Das kann, wie wir am Anfang auch gesagt haben, innerhalb des ersten Tages ein Statement sein. Also er muss nicht immer live vor die Kamera treten. Es kann auch sein, man hat ein Statement, wo er zitiert wird oder man macht eine Videobotschaft mit ihm oder eine Pressekonferenz. Also es gibt die unterschiedlichsten Tools, wie er oder Kanäle, wie wir an dieses CEO-Statement kommen. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass der Chef an der ersten Front ist. Und da ist auch, glaube ich, eins der besten Beispiele, zumindest was ich auch erleben durfte, war bei dem Germanwings-Absturz, dass Carsten Spohr als Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Group irgendwann die Kommunikation sozusagen das Gesicht war für die Journalisten auf den Pressekonferenzen. Er war da exzellent, er kennt sich mit der Materie aus, selber auch Pilot und hat da genau die richtige Tonalität auch gefunden und das richtige Signal nach außen gegeben. Also daher ist auch wichtig in den Handbüchern, wir haben manchmal auch, wenn wir die Krisenworkshops machen mit Unternehmen, da hat der Chef nicht mal einen Stellvertreter oder sagt, ihr wüsste gar nicht, wer neben ihm der Pressesprecher wäre oder ein Unternehmenssprecher. Oder vielleicht sind auch mal alle drei Chefs gleichzeitig im Urlaub. Das ist okay, kann man ja nicht verbieten, aber dann sollte man zumindest der Kommunikator oder der Pressesprecher wissen, wie er sie erreicht. Genau, also daher den Chef nicht vergessen.
Chef nicht vergessen, das ist ganz gut. Nicht, dass er nachher noch hinten überfällt. Aber
interessant wird es dann, wenn der, vielleicht kann ich das noch erzählen, das war eine meiner, glaube ich, schon spannendsten Fälle. Wir haben uns auf den, also da nenne ich jetzt keinen Namen, aber wir hatten uns auf den Tod eines Firmengründers vorbereitet. Also das war ein Unternehmen, das auch so hieß wie der Unternehmensgründer, der war in einem sehr, sehr hohen Alter und auch in einem entsprechenden kritischen Gesundheitszustand. Und die Nachfolge oder die Kommunikation war zumindest noch gar nicht geregelt. Also haben wir uns getroffen an einem Samstag und haben eben schon mal vorbereitet, das machen andere Unternehmen auch und Medien haben das auch. Wir haben den Nachruf vorbereitet, wir haben Anzeigen geschrieben, wir haben die interne Kommunikation gemacht. Also wir haben uns alles darauf vorbereitet, wenn der Tag X dann eintritt, weil wir eben signalisieren wollten, hör zu, das Geschäft geht weiter. Und keiner muss sich Sorgen machen, die Vision und die Erfolge und die Weichen sind gestellt für die Zukunft, auch wenn die Person, die so heißt wie das Unternehmen, nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist dann über 100 geworden, was mich sehr gefreut hat, aber wir waren vorbereitet.
Dann gehen wir mal langsam zu den letzten Fehler. Und genau. Du hast ja gesagt, nicht, also sie sind jetzt nicht in quasi einer Reihenfolge, aber ich denke schon, diesen Fehler soll man definitiv nicht machen, oder?
Richtig, Fehler Nummer 7, nicht vorbereitet sein. Das ist so ein bisschen die Summe der Fehler 1 bis 6, die wir schon besprochen haben. Und da jedes Unternehmen von keiner Krise befreit ist und die Krise immer kommen kann, in jeder Form, zu jeder Tageszeit, in jeglicher Ausdauer, müssen Unternehmen personell, inhaltlich und strukturell vorbereitet sein, um eben auch in allen Phasen richtig zu kommunizieren. Weil wir haben es ja schon besprochen, oft ist nicht die Krise an sich das Problem, sondern was Medien draus machen oder was Unternehmen vielleicht für Kommunikationsfehler unterlaufen. Wir müssen eben auch die Belegschaft, unsere Mitarbeitenden sensibilisieren, Gefahrenpotenziale erkennen, Risiken erkennen. Das Social Media Team muss natürlich auch geschult sein, zu sehen, wann bahnt sich ein Shitstorm an auf Social Media und wann nicht. Und man muss auch die Gesetzmäßigkeiten und die Bedürfnisse der Medien kennen. Also wichtig ist natürlich in Friedenszeiten gut mit Journalisten zusammenzuarbeiten, sich so eine Art Reputationskredit aufbauen durch Transparenz, durch Professionalität, dass man auch im Krisenfall den direkten Medienkontakt suchen kann zur Einordnung, aber auch wissentlich, dass Boulevardmedien eben der Newswert ist, deren harte Währung. Und wenn ein Flugzeug außerplanmäßig landet, weil irgendeine technische Unregelmäßigkeit in einer Anzeige ist, dann macht das ein oder andere Medium trotzdem eine Notlandung draus, obwohl es technisch und faktisch keine Notlandung war. Also das muss man einfach wissen und vorbereitet sein. Aber auch ein Handbuch ist wichtig. Ein Handbuch für Krisenkommunikation, ein Leitfaden, habe ich die wichtigsten 24/7-Kontakte von meinen Vorgesetzten, von meinen Abteilungsleitern, von wichtigen Medien, von anderen wichtigen Stakeholdern, Politik, Behörden, sind ganz, ganz wichtig. Wer ist trainiert als Sprecher, muss ich vielleicht oder sollte ich vielleicht vorbeugend ein, zwei Kollegen mal durch ein Medientraining jagen, dass die sozusagen im Krisenfall auch gut gerüstet sind für kritische Presseanfragen. Und deswegen ist Vorbereitung das Wichtigste, weil nach der Krise ist vor der Krise.
Das ist natürlich das, was man an der Stelle zu sagen hat, ne? Nach der Krise, vor der Krise. Aber ich finde das schön, dass wir hier in dieser Konstellation das besprechen, weil ich glaube, hier sind genau die beiden Personen von der anderen Seite zu sprechen, die dann mit solchen Leuten wie die dann in Kontakt kommen und solche Themen dann aufarbeiten. Mit Glenn von der Social Media Seite und bei mir halt von der operativen Seite. Beziehungsweise ich kriege jedes Mal ein kleines Glücksgefühl, wenn du das Wort Handbuch sagst, weil das sage ich meinen Kunden auch immer. Handbücher sind mega langweilig, aber wenn ihr sie sucht, dann habt ihr sie auch. Und dieses Mise en Place, das ist so das Schönste, was ich aus meiner Zeit im Hotel eigentlich mitgenommen habe. Mise en Place gilt nicht nur für Gewürze und fertig geschnittenes Gemüse irgendwo in so einer Schale, sondern Notfallsituation, Onboarding-Trainings, das kann man ja bis ins Unendliche fortführen, Notfallprozessketten und dann irgendwann sollte idealerweise dann auch in so einer Prozesskette halt stehen, Krise tritt ein, dann zack, 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 zack und dann ist so ein Notfall-Handbuch gerade mit so einer Krisenkommunikation wahrscheinlich unerlässlich. Und Glenn, wie siehst du das von deiner Social-Media-Seite aus mit den Fehlern, die wir jetzt so gerade gehört haben? Also ich möchte das jetzt nicht abklopfen, ob ihr das so richtig macht oder falsch macht, sondern eher mit deiner Brille als Social-Media-Experte.
Naja, viel davon haben wir ja schon besprochen. Es ist ja tatsächlich eine Tatsache, dass in die heutige Zeit Social Media sehr schnell dieses Vakuum füllt an Informationen, das entsteht kurz nachdem es eine Krise gab. Und auf jeden Fall kann ich das verstehen, dass dann irgendwann Leute eine Krise eher aus den Social Media zum ersten Mal erfahren, als tatsächlich von intern. Und ich glaube, als Unternehmer, muss einem das bewusst sein und muss man versuchen, das so gut wie man kann zu countern. Aber es ist ja lightning fast wirklich, wenn man das in der Praxis sieht. Und somit kann ich auch wirklich nur das, was Markus gesagt hat, bestätigen. Viel sitzt da dann auch in diese Vorbereitung, die man vorab gemacht hat. Dass man in so einem Fall seine Abläufe kennt, gegebenenfalls die Abläufe nachschlagen kann. Das sehe ich auf jeden Fall.
Und Markus, vielleicht nochmal an dich gerichtet. Du hast ja jetzt aus deinem Bereich der Luftfahrt ja schon viele Beispiele genannt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich, ähnlich wie wir das hier beide auch machen, Glenn und ich, man beschäftigt sich dann wahrscheinlich auch außerhalb der Arbeitszeiten dann mit dem Thema mal. Gibt es irgendwo eine Krisenkommunikation, wo du sagst, das hast du mal irgendwo gesehen und du sagst, das ist wirklich vorbildlich gelaufen und daraus kann man viel Gutes lernen?
Also ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, und damit schließe ich die Brücke zu meinem Mittagessen. es gab eine, ist schon ein bisschen her, vor ein paar Jahren ein Hygieneskandal bei einer Burgerkette. Und die, finde ich, haben ganz gut reagiert, weil sie eben gesagt haben, okay, das war jetzt nur in einem Franchise-Betrieb, jetzt kein direkter Kette, aber am Ende steht der Name unseres Unternehmens oben drauf und wir müssen reagieren. Und die haben eine sehr proaktive Kommunikation gemacht. Also der, soweit ich das damals mitbekomme, der CEO ist eigentlich nie so öffentlich aufgetreten. Der hat dann aber ein Video gemacht, ein sehr empathisches, hat gesagt, okay, diese Fälle spiegeln nicht die Hygienestandards des Unternehmens wider, hat sich auch öffentlich entschuldigt. Sie haben Konsequenzen gezogen, sie haben dem Franchise-Betreiber die Lizenzen entzogen und sie haben eine Aktion gemacht, so eine Art Tag der offenen Küche, wo sie wirklich bundesweit eingeladen haben, Endkonsumenten, verunsicherte Endverbraucher, mal hinter die Küche zu gucken und eingeladen, aktiv zu schauen, wie es da hinter der Küche ausschaut. Und ich bin ja auch so wie du ein großer Fan von Handbüchern und Q&A-Katalogen. Und die hatten auch das habe ich damals auch gesehen, ein schönes Q&A für die Mitarbeitenden am Counter an der Kasse gemacht sozusagen. Also fast jede kritische Frage wurde da abgedeckt, dass die eben auch professionell antworten können. Die sind jetzt keine Unternehmenssprecher, aber sie sind natürlich Repräsentanten des Unternehmens. Und sie können natürlich dann glaubwürdig auch Ängste einfangen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir unsere Krisenworkshops machen, dass wir schauen, wer sind Leute im Unternehmen, die Kontakt nach außen haben. Also wer ist potenziell, könnte von einem Journalisten oder von einem Gast angesprochen werden. Das sind Leute im Callcenter, das sind in den Freizeitparks natürlich auch an der Kasse oder an Informationsständen etc. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man die auch abholt, dass man ihnen eine Sprachregelung an die Hand gibt oder an den Schreibtisch klebt, was sie sagen dürfen und was nicht. Weil die Medien werden nicht immer nur in der Pressestelle anrufen, sondern die versuchen natürlich jegliche Art von Informationen zu bekommen. Aber das fand ich eine gute, das war eine proaktive, und wenn man jetzt den Umsätzen glaubt und alles, sind die sehr gestärkt aus der Krise raus. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Aber da war die richtige Kommunikation auf jeden Fall King sozusagen, ohne jetzt den Namen der Burgerkette verraten zu wollen.
Schön, das war ein schönes Augenzwinkern am Ende. Und ich finde die Problemlösung von der Kette auch ganz gut, dass man das Problem einfach ganz offen umarmt und sagt, okay, das ist euer Bauchschmerz, wir machen jetzt alles transparent, wir machen alle Küchen auf, kommt rein und guckt es euch an und macht euch selber ein Bild. Und wenn das immer noch eklig ist, wir sind ja da, dann könnt ihr uns immer noch darauf ansprechen und dann mit diesem Fragenkatalog die Sorgen nehmen. Also das finde ich, habe ich gar nicht mitgekriegt und finde das total super, wie man da reagiert hat. Also Wahnsinn.
Wir haben jetzt in dem Sinne, ne, den Mise en Place haben wir gehabt mit der Vorbereitung. Wir hatten den Entree mit Warum ist Krisenkommunikation wichtig? Hauptspeise hatten wir, indem wir die Fehler tatsächlich mal erwähnt haben. Lass uns mal als Dessert, als Nachtisch nochmal ganz genau darauf eingehen, was waren nochmal die 7 Fehler. Markus, magst du den Schokomousse zusammen machen?
Ja, gerne. Also schweigen, zu schnell, zu langsam, keine Empathie, extern zuerst, kein Chef an der Front und nicht vorbereitet sein.
Jetzt möchte ich auch mal einen schlauen Satz noch mit hier reinpacken, nämlich beim Thema keine Vorbereitung. Denn wer beim Planen versagt, hat sein Versagen geplant.
Das ist sehr schön.
Toll, ne?
Da habe ich auch noch eins. A crisis ignored is an issue invented. Ich glaube, das hat Eisenhower gesagt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Jetzt kommen die historischen Sachen hier noch auf den Tisch.
Ja, jetzt habt ihr mich aber echt
was mir noch so ein Herzenswunsch ist, ein Herzensthema ist, weil ich ja auch sehr viele Krisenhandbücher und Krisentrainings mache, wie du auch schon angesprochen hast, Stefan. Viele Unternehmen sagen, cool, ich habe jetzt dieses Handbuch eingekauft, ich habe mir damit jetzt irgendwie ein gutes Gefühl eingekauft, das steht jetzt bei mir im Schrank oder auf der Festplatte und that's it. Und keiner von uns wünscht sich eine Krise, aber ich versuche auch immer mit unseren Workshops die Angst zu nehmen vor der Krise und auch Lust zu machen auf Krise, weil wir machen zum Beispiel auch Krisenübungen, weil so ein Handbuch, das, wenn es da steht und in Schönheit stirbt, bringt es nichts. Also die müssen auch trainiert werden, geübt werden. Und ich habe auch oft erfahren, dass Mitarbeitende im Unternehmen super Lust drauf haben, da einzusteigen, da zu supporten. Und es ist auch für die Organisation ganz wichtig. Wer sind starke Köpfe in meinem Unternehmen, die auch besonnen sind, die auch unter Stresssituationen ruhig sind? Weil die kannst du brauchen. Weil, wie gesagt, die Krise kann auch mal nachts passieren oder am Wochenende oder wenn der Glenn im wohlverdienten Urlaub ist. Also daher so ein bisschen die Angst zu nehmen, das mit den Teams durchzuspielen, das schweißt auch das Team zusammen. Und dann natürlich auch alle 6 Monate sollte man gewisse Kontaktdaten aktualisieren. Also so die Dokumentenpflege dieses Handbuchs, das ist mir immer so ein Herzensthema. Das wollte ich noch sagen zum Schluss.
Ich fühle das so sehr. Und das mit dem Üben finde ich auch eine ganz schöne Sache. Das ist ja auch wieder ein Punkt, den kann man dann ja auch für sich nutzen und auch nochmal weiterverarbeiten. Man macht das intern, man macht eine Revision, man passt seine Prozesse an, man passt die Kommunikation drauf an. Man kann das marketingtechnisch natürlich auch nochmal schön verarbeiten, wenn man Leute von außen mit involviert. Ich kann mich daran erinnern, vor 2 Jahren bei einem Kunden haben wir mal eine Evakuierungsübung an einem Riesenrad gemacht, indem wir das Riesenrad per Hand angeschoben haben, weil wir einen Stromausfall simuliert haben. Das war für die umstehenden Leute natürlich super interessant, für die Leute, die wir raus evakuiert haben und eingeladen haben, war super interessant. Wir haben super viele Erkenntnisse daraus gelernt. Also am Ende des Tages, ja, sind wir einfach wieder bei der Thema Vorbereitung und ja, dieses Lust auf Krise, es klingt so ein bisschen makaber, aber ich glaube, wenn man ähnlich wie Burger King das Problem einfach ganz offen umarmt, dann hat man nicht so die Angst davor, damit umzugehen, als wenn das wirklich passiert irgendwann und man sagt, oh Gott, was machen wir jetzt? Und das Schöne ist ja, jetzt haben wir die Fehler hier einmal aufgetischt, um deine Metapher nochmal weiter zu nutzen, Glenn, und haben das jetzt kredenzt. Und das Schöne ist, für euch da draußen als VDFU-MitgliederInnen gibt es das Ganze nochmal viel, ja, oder in der höheren Verfügbarkeit, denn die Agentur, seid ihr überhaupt richtig, dass ihr eine Agentur seid, oder
wie bezeichnet euch? Ja, wir sind eine strategische Unternehmensberatung für sämtliche Kommunikationsthemen im deutschsprachigen Raum. Seit 30 Jahren, Standort München und Wien, 60 Mitarbeitende, 100 Kunden.
Jetzt einen Verband als großen Kunden mehr, denn der genau. VDFU arbeitet jetzt verstärkt mit euch zusammen. Das ist natürlich ein exklusives Angebot, muss man natürlich erwähnen, für die MitgliederInnen, die im Verband Deutscher Freizeitunternehmen mit drin sind. Wenn ihr aber da draußen jetzt gerade euch vorstellt, wow, ich möchte da jetzt auch Mitglied werden, wie geht das? Dann schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei, www.vdfu.org. Das findet ihr natürlich auch einmal als Link in den Shownotes und natürlich auch noch weitere Informationen zu der Agentur Wilde und Partner und auch zum Glenn natürlich, findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für dieses super informative Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Auch von mir aus ein riesiges Dankeschön an euch.